РД.
Були пошкоджені тролейбуси, було пошкодження приміщення нашого складу.
Die Linienbusse wurden zerstört, ebenso wie unsere Lagerräume, die Garage, die Transporteinheit für die Ersatzteile und die Feuerlöscher. Auch die Verwaltungsräume wurden beschädigt.
І адміністративні були пошкоджені приміщення.
Sagt Olesja Sitnik, eine leitende Verkehrssicherheitsingenieurin in Dnipro. Eines der Ziele der russischen Angriffe in der Nacht zum 7. Februar ist ein städtisches Linienbusdepot in der südostukrainischen Stadt, bei dem 19 Busse zerstört werden.
Aber es trifft auch den Westen des Landes, mit Auswirkungen sogar bis nach Polen.
Der polnische Außenminister Sikorski hat aber einige eigene Theorien zu der strategischen Lage Russlands.
Im Konflikt zwischen Teheran und Washington behaupten beide Seiten, sie seien guten Willens.
Und der sogenannte Islamische Staat reklamiert den jüngsten Anschlag in Pakistan für sich.
Hallo, ich bin Ulrike Ufer aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Samstag, dem 7. Februar um 15 Uhr. Ja, Ulrike, neue russische Angriffe auf die Ukraine vom Südosten bis in den äußersten Westen. Was wissen wir darüber?
Der ukrainische Präsident Selenskyj schreibt in den sozialen Medien, die Hauptziele waren erneut das Stromnetz, Kraftwerke und Umspannwerke. Moskau soll mehr als 400 Drohnen und etwa 40 Raketen und Marschflugkörper eingesetzt haben. Schäden gibt es demnach auch in mehreren westukrainischen Regionen, darunter Lviv. Ein staatlicher Versorger teilte mit, dass es aufgrund der verursachten Schäden in den meisten ukrainischen Regionen Notabschaltungen gibt. Also weder Strom, noch Wärme, noch Wasser. Und wie wir eingangs schon gehört haben, gab es den Angriff auf das Busdepot in Dnipro mit 19 zerstörten Bussen.
Also im Prinzip alles zivile Ziele. Aber in all dem Elend für die einfachen Bürger sehen manche ukrainische Soldaten ja offenbar auch Vorteile in der Kälte.
Ja, das Zivile und das Militärisch-Strategische sind ja leider immer noch oft zwei Seiten. Wir hören mal, was Koleso, ein 31-jähriger Soldat und Ausbilder der 18. Brigade der Nationalgarde der Ukraine in Slowjansk, dazu berichtet.
Im Allgemeinen ist kaltes Wetter für uns sehr vorteilhaft, bei dem der Schnee so lange liegen bleibt. Denn wir befinden uns in der Defensive, während der Feind ständig vorrückt, sich ständig bewegt. Aber dank Drohnen mit Wärmebildkameras ist es jetzt viel einfacher, sie aufzuspüren und zu vernichten und sie im Prinzip am Vorrücken zu hindern.
Und was war jetzt in Polen los?
In dem Nachbarland sind wegen der Angriffe in der Nacht Kampfflugzeuge aufgestiegen. Die erforderlichen Kräfte und Mittel seien mobilisiert worden, teilte das operative Kommando der Armee des NATO-Mitgliedstaats mit. Die bodengestützten Luftverteidigungs- und Radarsysteme waren demnach in Bereitschaft versetzt worden. Zwei Flughäfen im Osten von Polen mussten vorübergehend den Luftverkehr unterbrechen.
Aber der polnische Außenminister Sikorski zeigt sich mit Blick auf die Gesamtsituation ja durchaus zufrieden, oder?
Zumindest hat Sikorski bei einem Besuch in Chicago die These vertreten, dass Russland sich mit seinem aktuellen Vorgehen am meisten selbst schadet.
Sytuacja strategiczna Rosji w wyniku agresji na Ukrainę się nie polepszyła, a pogorszyła.
Russlands strategische Lage hat sich infolge der Aggression gegen die Ukraine nicht verbessert, sondern verschlechtert. Wenn man in denselben Zeitungen liest, dass Russland beispielsweise entlang der langen Grenze zu Finnland, das infolge der Aggression der NATO beigetreten ist, neue Garnisonen errichtet, dann ist das Geld, das für diese Garnisonen ausgegeben wird, anderweitig nicht einsetzbar. Mir scheint daher, dass Putin, den manche für einen brillanten Strategen hielten, einen Fehlschlag nach dem anderen erleidet. Er hatte einst Einfluss in Syrien, jetzt nicht mehr. Der Iran, einst ein Verbreiter von Aggressionen im gesamten Nahen Osten. Der Drohnenhersteller Shahed liegt am Boden. Die 20 Milliarden Dollar, die in Venezuela investiert wurden, werden sich wahrscheinlich nicht auszahlen. Dasselbe gilt für Kuba. Und ganz zu schweigen von der Spezialoperation gegen die Ukraine.
Und auf der weiteren politischen Ebene, wie sieht's da aus?
Die USA haben der Ukraine und Russland, laut Selenskyj, eine Frist bis Juni gesetzt, um ein Abkommen über ein Ende des Angriffskriegs zu erzielen. Im Rahmen dieses Zeitplans werde die Regierung von US-Präsident Trump wahrscheinlich Druck auf beide Kriegsparteien ausüben. Die Trump-Regierung habe vorgeschlagen, kommende Woche in den USA eine weitere Verhandlungsrunde zwischen Vertretern Kiews, Moskaus und Washingtons abzuhalten. Wahrscheinlich in Miami.
Was war denn vorher?
Zuvor hatte es ja von den USA vermittelte Gespräche mit Vertretern der drei Länder in Abu Dhabi gegeben. Dabei soll aber kein Durchbruch erzielt worden sein. Mal wieder.
Dann würde ich gerne mit dir über den versuchten Anschlag auf den russischen Militärgeheimdienstgeneral Alexejew gestern in Moskau sprechen. Was wissen wir da über mögliche Hintergründe?
Angeblich sollen zwei Verdächtige in Kürze verhört werden. Nach der Befragung soll Anklage erhoben werden, berichtet die russische Zeitung Kommersant unter Berufung auf Ermittlerkreise. Eine offizielle Bestätigung für die Festnahme der Verdächtigen liegt bislang nicht vor.
Der russische Außenminister Lavrov hat ja schon mal wieder tief in die rhetorische Trickkiste gegriffen.
Ja, Moskau wirft Kiew ja vor, an dem Attentat auf den stellvertretenden Chef des russischen Militärgeheimdienstes beteiligt gewesen zu sein. Lavrov hat deshalb erklärt, dieser Terrorakt hat erneut die Ausrichtung des Selenskyj-Regimes auf ständige Provokationen bestätigt, die wiederum darauf zielen, den Verhandlungsprozess zu untergraben. Die russische Führung wird darüber entscheiden, wie sich der Anschlag auf den Verhandlungsprozess auswirkt.
Na gut. Dann lass uns mal auf den anderen möglichen Kriegsschauplatz, den Iran, schauen. Unter anderem kreuzt ja der Flugzeugträger USS Abraham Lincoln demonstrativ im Persischen Golf. Noch sprechen Teheran und Washington ja aber miteinander?
Ja, nach dem Abschluss der seit Monaten ersten Atomgespräche mit den USA hat Irans Außenminister Araghchi unterstrichen, sein Land sei bereit für ein zügiges Abkommen über sein Atomprogramm. Und wörtlich, zwar ist es ein unveräußerliches Recht des Iran, Uran anzureichern. Doch Teheran ist bereit für eine beschwichtigende Vereinbarung. Das hat Archi zumindest in einem Interview mit dem Sender Al Jazeera so formuliert.
Und wann soll es dann weitergehen mit den Gesprächen über das Abkommen?
Ganz genau steht das noch nicht fest. Araghchi sagt jedoch, Teheran und Washington sind sich einig, dass die zweite Verhandlungsrunde bald stattfinden soll. Zugleich drohte der iranische Außenminister mit einem Angriff auf US-Militärstützpunkte in der Region, sollten die Vereinigten Staaten sein Land attackieren.
Und was gibt's so von der Gegenseite zu hören?
Naja, US-Präsident Trump hatte die indirekten Verhandlungen zuvor gelobt. Diese seien positiv verlaufen. Eine nächste Gesprächsrunde werde es Anfang der kommenden Woche geben, behauptet Trump. Die US-Delegation im Oman wurde ja vom Sondergesandten Witkoff angeführt. Auch Trumps Schwiegersohn Kushner war mal wieder dabei. Westliche Staaten werfen dem Iran seit Jahren vor, nach der Atombombe zu streben. Was Teheran bestreitet.
Wie wird denn international der Drahtseilakt am Golf so bewertet?
Aus Sicht der britischen Times ist das islamistische Regime heute fragiler und paranoider als jemals zuvor seit seiner Errichtung im Jahr 1979. Und weiter schreibt die Zeitung, aber es ist auch entschlossener denn je, jegliche Opposition zu unterdrücken und so viele Demonstranten wie nötig zu töten, um mit Hilfe von Angst zu herrschen. Nicht nur Ayatollah Ali Khamenei, der alternde und fanatische islamistische oberste Führer, würde als Märtyrer sterben und sein Volk notfalls mit sich in den Untergang reißen. Auch die Revolutionsgarde, eine korrupte Elite, die die Kontrolle über die Überreste der schwächelnden Wirtschaft innehat, ist entschlossen, die Macht zu behalten.
Okay, das klingt nicht so zuversichtlich. Gibt es auch andere Perspektiven?
In der Tat, die Neue Zürcher Zeitung warnt sogar vor möglichen Folgen eines Sturzes des obersten iranischen Führers Ayatollah Khamenei. Sie kommentiert, einen Diktator zu stürzen ist eine gute Idee, zumindest in der Theorie. Denn das Ende einer Gewaltherrschaft birgt die Chance auf einen Neuanfang. Im Idealfall mündet der Sturz eines Despoten in eine Übergangsphase, die zu Wahlen und einem demokratischen System führt. Das Problem ist nur, dieser Idealfall ist sehr selten und auch mit Blick auf den iranischen Revolutionsführer Ali Khamenei unwahrscheinlich. Der 86-Jährige ist der Kopf des Regimes und hat in allen wichtigen Fragen das letzte Wort. Doch was nach seinem Sturz passieren würde, ist leider völlig unklar.
Okay, wo wir gerade bei Fanatikern sind, der sogenannte Islamische Staat schickt sich an, wieder aus der Versenkung zu erscheinen, leider. Es gab einen neuen Anschlag, ne?
Ja, Der IS hat den Anschlag auf ein schiitisches Gemeindehaus in Pakistan für sich reklamiert. Dies gab das IS-Sprachrohr Amak über Telegram bekannt. Dort wurde auch ein Foto verbreitet, das den Selbstmordattentäter zeigen soll. Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden.
Und die Zahl der toten Gläubigen steigt ja immer weiter, ne?
Nach aktuellen Zahlen sind nach dem Anschlag beim Freitagsgebet in einem Vorort der pakistanischen Hauptstadt Islamabad 31 Tote zu beklagen. Zudem gibt es den Behörden zufolge etwa 170 Verletzte. Soweit wir wissen, hatte der Angreifer vor dem Gebäudekomplex zunächst das Feuer auf Sicherheitskräfte eröffnet. In dem Gemeindehaus hat der Selbstmordattentäter laut Polizei dann einen Sprengstoffgürtel gezündet.
Was ist denn der Vorwand des IS, andere Gläubige zu attackieren? Ich meine, immerhin sind das ja auch Moslems.
Die Terrororganisation betrachtet Schiiten als Abtrünnige des Islam. Schiitische Muslime stellen etwa 20% der fast 250 Millionen Einwohner der Atommacht Pakistan.
Und die Menschen in Pakistan selbst, beziehungsweise die Sunniten, also die Mehrheit der Moslems dort, wie sehen die das?
Das kann man sicherlich so allgemein nicht sagen, aber ein Teilnehmer an der Trauerzeremonie in Islamabad für die Opfer des Anschlags hat sich so geäußert.
All diese Menschen sind unsere Brüder. Sie sind unsere Verwandten, auch wenn sie nicht unserer Glaubensgemeinschaft angehören. Das ist die Lehre unserer Mütter und die Lehre unseres Propheten, dass wir ein möglichst gutes Leben in Menschlichkeit und Mitgefühl führen sollen. Wir sind Anhänger unseres Propheten und wissen, dass wir nicht für immer auf dieser Welt sind.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Benjamin Kirsch. Bei mir im Studio war Ulrike Ufer aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Wir sagen Tschüss für heute. Danke für euer Interesse und bis bald.